Es ist Montag, der 5. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, den Mann wieder begrüßen zu dürfen, der schon während meiner Urlaubszeit dafür gesorgt hat, dass ich nicht komplett aus dem Tritt gerate. Meine Damen und Herren, Sie hatten so viel Spaß mit der Wochenendbeilage mit Moritz von Uslar, dass ich gesagt habe, naja, dann nehme ich mir den Mann, der hier teilweise als eine Art Double durch München flaniert. Natürlich nicht intellektuell, keine Sorge, Fidi, nicht intellektuell, nur rein visuell. Begrüßen Sie den Filmproduzenten und den Mann, der mit seiner Produktion Wannsee-Konferenz für den Fernsehpreis nominiert ist. Also gratulieren Sie Friedrich Oetker.
Oh, vielen Dank, das ist ja fast eine staatstragende Einführung.
Ja, wieso? Du hast doch vorher noch gesagt, du möchtest nicht begrüßt werden als Mäzen, du wolltest nicht als Arbeitsloser dargestellt werden.
Also, läuft bei mir.
Ja, bitte. Ja, da habe ich jetzt alles getan. Übrigens, also wir könnten über ganz viele Dinge sprechen. Ich habe meine NTV-App noch geöffnet und dann gibt es ja die Startseite, dann gibt es dann unter anderem Dinge wie neueste Meldung und dann gibt es auch die Artikel meistgelesen. Meine Damen und Herren, wenn ich mich danach richten würde, dann wäre vermutlich die Schlagzeile des Tages heute Matthias Reim, Tourabbruch. Das ist der Grund dafür. Der Grund ist übrigens Burnout, falls Sie jetzt irgendwie das ernsthaft wissen wollten. Aber weil wir all diese Sachen nicht besprechen, kommen wir hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Wir werden da durchkommen. Das sind Worte, die klingen so ein bisschen irgendwo zwischen Bruce Willis und, wo war der Satz? Komm mit mir, wenn du leben willst. Aus welchem Film war das? Du bist doch Filmproduzent.
Oh, den gibt's häufiger, den Satz.
Er stimmt auch wieder. Er kommt aber von Olaf Scholz. Die Süddeutsche zitiert ihn. Es geht natürlich um den Koalitionsbeschluss. Entlastung für Rentner und Studierende, Kindergelderhöhung, Hilfen für Unternehmen. Die Bundesregierung will die Bürger mit 65 Milliarden Euro entlasten. Dennoch bereitet Kanzler Scholz die Deutschen auf harte Monate vor. Ja, wieder einmal hieß es auch, you'll never walk alone.
Herrlich, ne?
Das hat er mittlerweile häufiger gesungen als die Borussen-Fans im Stadion. Das ist ja auch toll. Und man hat sich da schon richtig was vorgenommen. Also nach Entlastungspaket 1, Entlastungspaket 2 kommt jetzt, Entlastungspaket 3, Judgment Day. Jetzt wird geheiratet. Und die Frage ist, ist es das, was du dir von der Bundesregierung vorgestellt hast?
Das und noch viel mehr. Das sagt man auch immer zu Teil 3. Na, ich finde diesen Slogan, den Krisenslogan, finde ich super. Ich glaube, er hat ein bisschen mit You'll Never Walk Alone, hat ein bisschen auf Mario Draghi geschielt, der immer gesagt hat,
Whatever it takes. Stimmt.
Und er hat ja selbst auch schon den Wumms vorgetragen bei Corona.
Ja.
Also die
Bazooka.
Die Bazooka.
Auch.
Ne? Ja. Also das ist ein Mann des Wortes, immer nur ein Wort
pro
Jahr.
Ja.
Aber das ist jetzt also You'll Never Walk Alone. Ist das neue Ding für ihn.
Absolut, ja, und man hat jetzt natürlich wirklich sich angeschickt, da richtig jetzt was für die Bürgerinnen und Bürger rauszuholen, auch ein bisschen mehr nochmal so das sozialdemokratische Gewissen zu entdecken, unter anderem ja auch ein bisschen angetrieben vom Oppositionsführer Friedrich Merz, der ja richtigerweise sagte, lieber 1000 Euro für die, die es nötig haben, als 300 Euro mit der Gießkanne. Und da hat er natürlich recht gehabt. Das ist natürlich eigentlich bitter, dass man sich das ausgerechnet vom christdemokratischen Oppositionsführer anhören muss. Und ich glaube, auch darauf hat man ein bisschen reagiert. Und jetzt ist es halt eben so, dass zum Beispiel auch Rentnerinnen und Rentner Ende des Jahres diese Einmalzahlung bekommen, also am 1. Dezember eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Und Studierende bekommen auch eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Und da gibt es natürlich viele andere Sachen, auch unter anderem der Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Da wird es jetzt irgendetwas geben zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Und der Bund will dafür 1,5 Milliarden zahlen, allerdings nur, wenn die Länder den gleichen Beitrag bereitstellen. Also da kommt eine Menge zusammen. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, was natürlich auch im Raum steht, was Christian Lindner ja mittlerweile auch schon so langsam den Raum geöffnet hat, den Denkraum, dass das möglich ist, Olaf Scholz. Man hat jetzt nicht von der Übergewinnsteuer geredet, man will aber jetzt, ich zitiere, Zufallsgewinne abschöpfen. Ich finde es sehr schön, dass Olaf Scholz den Begriff Zufallsgewinn geprägt hat, ziemlich genau ein Jahr nach seiner nach seinem überraschenden Wahlsieg bei der Bundestagswahl. Ist der Begriff Zufallsgewinn natürlich toll.
Also ich muss wirklich sagen, jeder kriegt ja in dieser Koalitionskonstellation sein Fett weg. Habeck saß einmal da und muss die Kohlekraftwerke am Laufen lassen, dass ein FDP-Finanzminister da sitzen muss und der Übergewinnsteuer zustimmt.
Es sind Zufallsgewinne.
Es sind Zufallsgewinne, entschuldige vielmals. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Abteilungen, die am meisten gerade am Rotieren sind, sind in diversen Firmen, sind die Accounting, also die Buchhaltungsabteilung, die irgendwie versuchen, diese Gewinne jetzt noch in eine Bilanz zu pressen, um sie nicht als Gewinne auszuweisen.
Ja.
Denn ich habe eine Frage an dich, Micky.
Ja, bitte.
Stell mal vor, Profiteure aufgrund, es geht ja um das besondere Pricing im Stromsektor, Profiteure dieses Pricings, die jetzt auch gerade die Zufallsgewinne haben, sind ja vor allen Dingen auch Firmen, die sehr auf erneuerbare Energien gesetzt haben.
Ja, ja, genau.
So, jetzt hast du ein Windkraftunternehmen, das gerne diese Übergewinne in weitere Windkrafträder investieren würde.
Ja.
Nimmst du diesen Profit weg?
Das müsste man ja streng genommen dann machen, weil es gibt ja diese Merit Order, dass der Strompreis sich ja immer am höchsten orientiert. Und das ist natürlich speziell für die eigentlich sehr günstig produzierenden Windkraftproduzenten. Ja, das ist ja ein Jackpot. Die sagen ja super. Ja. Und genau das, was du sagst. Also ich muss ja nicht das wiederholen, was du gesagt hast. Deswegen antworte ich auf die Frage. Man müsste es konsequenterweise ja tun. Aber in dieser Logik gibt es ja vor allen Dingen gute Gewinne und böse Gewinne. Oder um genau zu sein, gute Übergewinne und böse Übergewinne. Und wen nimmt man es weg? Also, wenn es um die Spanne geht, dann sind natürlich exakt die Windkraftanlagen Betreiber und BioNTech natürlich als Erste dran, weil die ja ein unglaubliches Geld gemacht haben. So.
Ja, und da, ehrlich gesagt, da habe ich das Gefühl, dass die Katze sich da in den Schwanz beißt. Da muss man ganz genau aufpassen. Und ich weiß auch nicht, welches Maß man anlegt und welche Faustregel.
Ja.
Und was mir besonders aufgefallen ist bei dem aufsehenerregenden Interview von Herrn Merz in der BAMS war, dass er Christian Lindner gelobt hat für seine guten Ideen und dass er an anderer Stelle mal gesagt hat, sie sind ja quasi eigentlich nicht kanzlerabel, so von ihren Umfragewerten. Und er hat gesagt, gleich nach Robert Habeck bin ich und dann kommt erst der amtierende Kanzler. Man hat so das Gefühl, dass er so ein bisschen die Grünen und die Liberalen schon ein bisschen zieht, und dazu habe ich eine These.
Ja, bitte, also raus damit.
Darf ich die äußern?
Es ist der beste Platz für wilde und kühle Thesen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die beste Möglichkeit für Friedrich Merz, Kanzler zu werden, ist, nicht gewählt zu werden, sondern wenn man die Pferde in der Mitte des Rennens sozusagen wechselt, durch ein Misstrauensvotum beispielsweise, dass es nicht an der Wahlurne entschieden wird. Weil wenn man sich aufstellt in zwei Jahren, sich so langsam die Kanzlerkandidaten herauskristallisieren, dann könnte ja ein Herr Wüst oder ein Herr Günther vor ihm landen.
Ja, das ist nicht unrealistisch.
Deswegen könnte sozusagen ein Deal im Hinterzimmer, wo man die Grünen und die Liberalen rüberzieht, für ihn ungleich attraktiver sein.
Ah, ist interessant. Wenn das Land mich braucht, dann stehe ich bereit.
Diamond ist vollgetankt.
Oh Gott. Das ist übrigens interessant. Friedrich Merz hatte einen Auftritt, natürlich im Sauerland, und da sagte er natürlich zum Thema erneuerbare Energien mit dem Arm in der Schlinge, sagte, ich habe Solarthermie. Da sagte er in Osnabrück, es war gar nicht im Sauerland. Er lud nur ein ins Sauerland, und zwar sagte er, Sie, also weil er halt eben Solarthermie hat, Sie könnten bei mir stundenlang duschen, aber bringen Sie wenigstens ein Handtuch mit. Ist das ein Harvey Weinstein-Moment? Ist das schon Dominik Strauss-Kahn, die Vorstellung, wie Friedrich Merz einfach zum Duschen bei sich
nach Hause einlädt? Ich glaube, das ist einfach ein Dad-Joke.
Ist ein richtiger, aber irgendwie ist es ja auch knuffig. Ich muss, ich finde das ja irgendwie auch trollig, wenn er sagt, Sie können bei mir stundenlang duschen, aber bringen Sie wenigstens ein Handtuch mit. Ich finde es ja irgendwie auch lustig. Also man stellt sich gerade vor, die Punks vom Edeka auf Westerland fahren direkt von Westerland runter und direkt durch ins Sauerland, um alle bei Merz duschen zu gehen.
Ist eine Möglichkeit. Wir wussten, damals hat doch noch Christoph Schlingensief mit diversen Obdachlosen den Wolfgangsee gestürmt, wenn ich mich recht erinnere. Um den zum Überschwappen zu bringen und dadurch Helmut Kohl zum Umdenken.
Ja, das ist unglaublich, was Sie sich als erlaubt haben. Das stimmt aber mein Freund Körpi, aber da kommen wir gleich zu.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ich zitiere gerne an dieser Stelle mal die Bild, weil es einfach wieder so herrlich ist. FDP und CDU in Sorge wegen Corona-Tweets. Das mysteriöse Nachtleben von Karl Lauterbach. Da denkt man natürlich, aha, oh oh. Verbreitet seine Twitter-Botschaften gern zu späten Abend- und Nachtstunden. Karl Lauterbach, 59, SPD. Ja, Karl Lauterbach verbreitet seine Twitter-Botschaften gern zu späten Abend- und Nachtstunden. Meist geht es in Lauterbachs Gedanken um Corona. Riesenüberraschung. Oft stiftet er damit Verwirrung. Ist solch eine Kommunikation wirklich angemessen? Unions- und FDP-Politiker sind besorgt und nehmen Lauterbach in die Pflicht. Allein im vergangenen Monat sorgte der Gesundheitsminister mit seinen Abend- und Nacht-Tweets mehrfach für Unruhe. Und dann zitieren sie natürlich so Sachen, so 29. August, 1.09 Uhr. Er twitterte, dass viele, also 20- bis 50-Jährigen, im Herbst eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben würden. Dazu teilte er einen Artikel der Washington Post. Das Problem, die positiven Aussagen des Artikels, zum Beispiel, dass diese Folgen wahrscheinlich nicht anhalten seien, ließ Lauterbach unerwähnt. Am 25. August um 0.08 Uhr twitterte Lauterbach, also Omikron BA5 ist also extrem ansteckend. Wenn man Maske trägt, sollte sie auch wirken. Daher die FFP2-Pflicht ist also offensichtlich auch nicht in Ordnung. Am 31. Juli. Und jetzt wird es immer wilder, weil um 21.59 Uhr, wo natürlich jeder normale Mensch längst schlafen würde, erklärte Lauterbach auf Twitter, für alle, die noch immer im Unklaren sind, ob Masken gegen Covid schützen, hier eine neue amerikanische Megastudie. Das ist aber schon Bildterminus, ne?
Das Megastudie. Für mich ist das der Booty Call mit Fliege, ehrlich gesagt. So spät in der Nacht. Es gibt ja den Johannes Trieb, er pflegt den Johannes Tweet.
Ja.
Nein, also er muss ja irgendwie dieses Talkshow-Loch füllen.
Ja.
Um die Uhrzeit sitzt er ja sonst bei Lanz oder guckt sich's an.
Das ist richtig.
Ja, also der ganze Biorhythmus.
Aber auch 21.59 Uhr. Also die ganze These ist ja, Karl Lauterbach A schläft zu wenig, nur 4 bis 6 Stunden. Plus, klar, natürlich schläft er zu wenig, weil er twittert ja nachts wild herum und ist, das insinuiert der Artikel ja, geistig offensichtlich nicht bei klarem Verstand. Und dieser Mann soll unser Land als Gesundheitsminister führen. Und dann nehmen Sie Beispiele, wo das dritte Beispiel schon um 21.59 Uhr ist,
aber
wo jeder andere gerade den Tatort zu Ende geguckt hat.
Aber insgesamt wäre die Welt vermutlich eine bessere, wenn Männer ab 8 Uhr nicht mehr ins Netz dürften.
Das ist wiederum absolut richtig, zumindest nicht zum Twitter. Zur Triebabfuhr, weil du hast ja gerade vom Johannes Trieb gesprochen, das ist natürlich völlig in Ordnung.
Johannes Tweet.
Ja.
Die gute Tat des Tages.
Ja, die konservative Partei wählt eine Nachfolge für den abtretenden Parteichef Boris Johnson. Also ich rede hier natürlich über Großbritannien und zur Wahl stehen Liz Truss, also die Außenministerin, und der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak. Und es wird ja höchstwahrscheinlich auf Liz Truss hinauslaufen. Davon ist auszugehen.
Ja.
Wir haben ja schon mehrfach hier gemeinsam über Boris Johnson, über Bojo gesprochen. Die Süddeutsche hat ihm auch nochmal einen, ja, irgendwie auch dann doch dem Entertainer Boris Johnson einen wohlwollenden Artikel gewidmet. Was erwartet denn Großbritannien jetzt? Was kommt da auf uns zu?
Also der neue Leitspruch ist, in Liz we trust. Das habe ich schon, das ist jetzt der neue Bumpersticker oder Liz for Leader.
Ja.
Ich finde es interessant, dass sie sich selbst darstellt als Aufbruchskandidatin, obwohl sie die größte ministerielle Verantwortung in den letzten 10 Jahren
hat. Ja gut, aber es war bei Olaf Scholz ja ehrlicherweise auch nicht viel anders. Ne?
Das stimmt, aber er stand ein bisschen für Kontinuität, Rauter und Titelblatt etc.
Das ist richtig.
Aber Liz Truss ist ja binnen 14 Tagen jetzt zur Revoluzerin geworden. Ich glaube, es gibt ein Problem und zwar, ich glaube, die Tory Partei hat 160.000 vor allen Dingen weiße männliche Mitglieder, die sie gerade mit Steuersenkungen lockt. Es gibt enorme Energiekosten in dem Land. Das kennen wir von
Boris Johnson hat ja schon den Wasserkocher, den neuen, empfohlen.
Nur das Problem ist, sie muss, also mit Hinblick darauf, dass es eine General Election 2025 gibt, muss sie jetzt die Leute einfangen mit Thesen, die sie komplett kassieren muss, um 2025 erfolgreich zu sein.
Zum Beispiel?
Also mit massiven Steuersenkungen, mit einem Gegenkandidaten Keir Starmer, der jetzt in der Labour-Partei der starke Mann ist und endlich auch mal die, zumindest in weiten Teilen, die Labour-Partei von ihrem Antisemitismus befreit hat, den Jeremy Corbyn propagiert hat, der ein starker Kandidat ist.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da behaupten kann.
Keir Starmer, rhetorisch guter Mann, also der ja die Downing Street Number 10 Affäre, also sprich die Partys im Garten von Downing Street Number 10, ja auch hochgenommen hatte. Ich weiß gar nicht, ob wir wir beide diese in der Folge es besprochen hatten, als er sich über Boris Johnson lustig machte, der ja völlig irritiert war, dass das ja doch kein dienstliches Treffen war, als dann Keir Starmer übersetzte, also übersetzt gesagt, sagte, als er da durch die Dosen und die Teller wartete in dem Garten, da wurde ihm dann erst bewusst, in was er sich da...
Und er hat einen tollen Satz gesagt, er hat gesagt, es war das erste Mal in der britischen Politik, dass das sinkende Schiff die Ratte verlassen hat.
Toll. Ja. Das Einzige, was ich wirklich, was gegen Keir Starmer spricht, in meinem Eindruck, und ich bin da ja nun wirklich, also als Generation Stallone bin ich natürlich tief erschüttert, wenn ich sowas sehe, er war für irgendeinen Promo-Auftritt, war er irgendwo in so einem Boxcenter und dann hat man ihm gesagt, pass mal auf hier, es geht ja auch ein bisschen um Kampf und ne, so hier, gibt ja gute Bilder und er musste jetzt nicht wie Martin Schulz irgendwo mit der Haube auf dem Kopf da irgendwo eine Fischfabrik besichtigen, er hätte einfach nur in diesen Boxer kauen müssen und das hat er wirklich mit einer derartigen Wurstigkeit getan, also selbst Axel Schulz in seinen Profi-Fights hat also nicht schlaffer zugehauen als das. Das ist unglaublich, ich dachte wirklich, das kann nicht sein und ich bin ja eine Generation, in der man, ne, ich sag mal so, ich hätte den Sack aber durchgehauen. Da also, kannst du davon ausgehen.
Ne? Ja, das ist das Problem. Also sportliche Zuschaustellung von Politikern ist schwer. Ich kann mich daran erinnern, es gibt ja immer den Opening Pitch bei Baseballspielen.
Ja.
Madeleine Albright, hast du das mal gesehen? Also das ist eine ordentliche Distanz. Das sind ein paar 20 Meter, aber das Ding fliegt einfach wirklich anderthalb Meter weit. Und der Catcher rennt dir auch noch entgegen, aber ist sieht fies aus. Der Einzige, der mal richtig beeindruckend war, war natürlich Acker.
Ja.
War Gerd Schröder. Der zimmert das Ding dann auch in Winkel aus 20 Metern.
Aber du kennst die Geschichte von Edmund Stoiber. Ne?
Erzähl.
Der beinahe, also eigentlich hat ja im Grunde genommen Gerhard Schröder dieses ganze Thema Fußball und Politik ja nochmal so richtig aufs Tapet gebracht. Ne? So, man muss auch wenn man Sozialdemokrat ist, dann braucht man natürlich auch eine richtige Fußballvergangenheit, so als Stürmer, als Acker. Und genau, der hat es ja vorgelegt und dann war der Wahlkampf und Edmund Stoiber brauchte das natürlich auch. Und da war da eine Wahlkampfveranstaltung irgendwo in Dingolfing oder so und da hat man Edmund Stoiber das Ding dann halt auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann musste er natürlich fürs Foto halt einen Elfer schießen. Ich meine, was kann schon schiefgehen? Edmund Stoiber hat natürlich wieder alles dafür getan, dass es also denkbar schiefgehen konnte. Und zwar hat er natürlich den Ball am Tor vorbeigeballert. Und was passiert natürlich, wenn Stoiber am Ball ist? Er hat das Ding natürlich einer alten Oma direkt in die Fresse geschossen. Die Nasenbeinbruch, blutend, mit Notarzt in die Klinik.
Okay, ich mach jetzt YouTube drauf. Herrlich.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Das muss man schon noch nachliefern, denn am Freitag war Pilotenstreik, da hat sich der ein oder andere aufgeregt und klar, nachvollziehbar, ich meine 800 Flüge wurden gestrichen, Hunderttausende konnten nicht fliegen und gerade wenn es auch um die Belange des kleinen Mannes geht, dann ist einer natürlich ganz vorne dabei, der vielleicht eine Art moderner Robin Hood, muss man sagen, Carsten Maschmeyer hat getwittert, kein Verständnis für den Streik in der Luft. Doch, der steht, ich zitiere nur, okay. Kein Verständnis für den Streik in der Lufthansa-Piloten. Steht da, was soll ich sagen? In ihrem 24-stündigen Protest lassen sie ca. 130.000 Passagiere im Regen stehen. Das ist ja schon mal faktisch falsch. Deutschland kann es nicht gewesen sein. Passagiere, die mit ihren Steuergeldern die Lufthansa während Covid unterstützt haben. Hashtag Lufthansa. Und da muss man sagen, das ist nur fair und richtig, ja. Nachdem diese 130.000 Menschen und mehr Carsten Maschmeyer auch über Jahre hinweg finanziert haben, finde ich es nur fair und richtig, dass Carsten Maschmeyer sich jetzt auch mal so ein bisschen für deren Belange einsetzt und denen auch was zurückgibt. Ne?
Absolut. Also damals, der Staat hat auch sehr geholfen, als diverse Rentner ihr Geld in AWD-Produkten versenkt haben. Da kann ich auch wieder YouTube empfehlen. Da gibt es immer noch ein Video, ein AWD-Promo-Video, wie er in einem Cockpit eines Fliegers sitzt. Deswegen,
stimmt,
also
natürlich.
Die Luftfahrt scheint eben wichtig zu sein.
Ja.
Und dann sagt er, es war nie so einfach, Geld zu verdienen wie heute.
Und dann der Hebel.
Und zieht den Hebel an und zieht das Lenkrad an.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wir heben gemeinsam ab oder sowas.
Ja,
ne?
Schön. Also
mein Maschine.
Ein Mann des Wortes.
Reicht schon, dass ihr mich veralbert habt. Lass wenigstens meine Maschine in Ruhe.
Unterm Radar.
Tod von Michail Gorbatschow, Abschied von einem, der es versucht hat. Auch das entnehme ich der SZ. Am Sarg von Michail Gorbatschow wird klar, wofür er stand, passt nicht ins heutige Russland. Über ein Begräbnis, bei dem zu viele Menschen gefehlt haben. Ja, es war dann doch eine vergleichsweise traurige Veranstaltung, die Beerdigung von Michail Gorbatschow. Es war halt eben nicht das Staatsbegräbnis, sondern es war dann doch ein vergleichsweise zurückgenommenes Zeremoniell, bei dem die Familie anwesend war. Aber gefehlt haben natürlich alle Vertreter, mindestens der westlichen Welt, Vertreter von Demokratien, die ihm viel zu verdanken haben. Stattdessen standen dann dort Menschen wie unter anderem Viktor Orban oder Dmitri Medvedev, was auch wieder mal ein schöner Beleg dafür ist, dass die Verstorbenen es sich selten aussuchen können, wer auf deren Beerdigung auftaucht.
Ja, also das ist, es hat wahrscheinlich kein Land der Erde den Blick auf Gorbatschow, den wir haben. Er ist ja verpönt und verachtet, in Russland, in weiten Teilen zumindest. Und es tut mir leid, weil einige seiner Meriten werden auch gar nicht genug gewürdigt. Also zum Beispiel, dass er den Krieg in Afghanistan beendet hat oder auch, dass er sowas wie damals den Hitler-Stalin-Pakt, sozusagen das Zusatzprotokoll, dass er das offenbart hat oder auch den eingestanden hat, das Massaker in Katyn. Also das war ein verdienter Mann, auch immer mit Brüchen, auch mit Brüchen, absolut. Nach denen er Georgien regiert hat. Also er hat zum Beispiel den Georgienkrieg hat er verteidigt, er hat die Krim-Annexion verteidigt.
Ja. Aber er hat sich nicht mehr geäußert zur Aggression bzw. zum Angriff der Ukraine jetzt. Ne? Das hätte man dann auch gerne nochmal gewusst.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel Gehör er gefunden hat. Ich habe irgendwann nochmal gelesen, dass er sich in den Nullerjahren nochmal hat aufstellen lassen für die Präsidentenwahl und dann 0,51% bekommen hat.
Ne? Ja, ja.
Er war dann irgendwann unter ferner Liefen. Die schönste Anekdote über ihn, die man vielleicht noch sagen kann, ist, dass er mal, das habe ich auch in einem Nachruf gelesen, dass er mit Bill Clinton zusammen und Sophia Loren ein Kinderbuch eingesprochen hat und dafür den Grammy gewonnen hat.
Wirklich?
Ja.
Echt?
Ja. Und ein anderer Fakt, um hier nicht zu ernst zu werden, ist, er hat versucht, den Wodka-Konsum der Russen zurückzuschrauben.
Daran ist er natürlich gescheitert, ne? Das
ja, aber es hat ihm den Beinamen eingebracht, der Mineralsekretär des ZK.
Wirklich? Ja. Oh, toll.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Megan, zurück bei Instagram. Toll, der MDR, der ist natürlich der Sender, der sowas dann auch meldet, ist ja völlig klar. Mhm. Schritt für Schritt scheint sich Herzogin Megan ihr altes Leben zurückzuerobern. Erste eigene Podcast, jetzt die Rückkehr zu Instagram. Nach dem Rückzug aus der königlichen Familie und ihrem Neustart in den USA will Herzogin Megan ihr Leben künftig wieder verstärkt mit der Öffentlichkeit teilen. Das Medium ihrer Wahl ist ihr eigener Instagram-Account. Und da wird doch, also das ist doch für dich als alten Royalisten, da ist doch im Grunde genommen, da bubbert doch das kleine.
Also ich glaube wirklich,
Royalistenherz.
Ein Preisvergleich zwischen Schuhregalen finde ich interessanter.
Ja.
Ich finde nur das Einzige, was ich mit Meghan Markle assoziiere, ist, ich war mit ein paar Freunden unterwegs und irgendwo auf einem Bildschirm lief die Trauung zwischen ihr und Ed Sheeran.
Ja.
Und da rief ein Freund von mir aus dem Affekt, rief, Markle muss weg, Markle muss weg. Das verbinde ich mit ihr.
Ja, ich muss ja am Anfang sagen, als so Harry und Meghan sich so von der britischen Königsfamilie losgesagt haben, da fand ich das ja irgendwie auch ganz witzig und bin ja nun alles andere als ein Royalist. Also es gibt, glaube ich, nichts, was so überflüssig ist auf den ersten und zweiten Blick, ja, wie Königshäuser. Also ich meine, das ist ja quasi Arno Dübel mit Adelstitel. Also sowas von Hochgrad. Ich weiß, ja, was du sagen willst und ja, du hast natürlich auch recht mit deinem Einschub. Aber so je länger das Ganze währt, also sich loszusagen von der Krone, das Land zu verlassen, um unbehelligt und unverfolgt von der Öffentlichkeit zu leben, nur um dann das Leben zu führen, was Harry und Meghan jetzt führen, nämlich halt einfach mit Podcast und Netflix und nochmal, also noch mehr die Öffentlichkeit suchen als die, kannst du ja gar nicht. Und was ich halt wirklich extrem schwierig finde, ist dieses, ich würde es jetzt mal Hurt Mining nennen, also in den eigenen Verletzungen, wie so ein Bergwerk, wie so eine Mine, also da täglich etwas rauszutragen und immer wieder neu zu bedienen, wo du sagst, also wie viel denn noch? Also ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass es im britischen Königshaus zu rassistischen Zwischenfällen gekommen ist. Das ist ja gar keine Frage. Und dass der Ton dort rau ist und kalt und dass man dort nicht bleiben will, völlig klar. Nur wie lange willst du dieses Thema abmelken? Oder
ich glaube, sie hat noch ein paar Jahre in sich,
ja,
wäre meine Vermutung. Was es das Ganze gebracht hat, ist, das männliche Vokabular um ein weiteres, oder auch das weibliche um ein weiteres Wort erweitert wurde, nämlich, das ist so eine Meghan.
Ja, ja,
also so eine Stressmacherin,
die
dieses
so?
Hurt Mining. Ja, ich habe schon diverse Male gehört.
Echt, wirklich? Ja.
Ja? Ja.
Also so wie die Karen, die ja so für, ja, genau, die weiße alte Frau in Durstasche ist, ja, dann so eine Meghan ist jetzt quasi so der ja, Spaltpilz.
Ja, das ist, du kennst das am Anfang, wenn Paare frisch zusammen
aber
sind.
Aber das ist nicht nur etwas, jetzt muss man das ja, natürlich einordnen, aber es kommt aber nicht nur von Männern, richtig?
Nein, kommt auch von Frauen. Das ja, ist so, du kennst das, dein Freund ist mit einem Mädel zusammen und am Anfang der Beziehung sind die immer bei Partys und müssen ganz viel diskutieren und sind ja, dann auch mal draußen und man, ja, man sieht den Freund eigentlich nie wieder.
Ja.
Dann fällt der Satz häufiger, das ist so eine Meghan.
Ach, das ist ja interessant. Übrigens hat sie auch noch ein bisschen mehr Stress, denn der Enkel von Nelson Mandela, der hat also auch jetzt sich nicht nur positiv über sie geäußert, denn sie hat auch in diesem Interview mit dem US-Magazin The Cut, was ja jetzt gerade auch relativ präsent ist, da hat sie in dem Gespräch hat sie sich an ein Ereignis von 2019 erinnert. Damals sei sie bei der Premiere von Der König der Löwen auf einen der südafrikanischen Darsteller getroffen. Zitat, ich hatte gerade Archie bekommen. Es war so ein grausames Kapitel. Ich hatte Angst rauszugehen, erzählt sie. Er sah mich an und er war wie ein Licht. Er sagte, also dieser südafrikanische Musicaldarsteller, er sagte, ich möchte nur, dass du weißt, als du in diese Familie eingeheiratet hast, haben wir auf der Straße genauso gejubelt wie damals, als Mandela aus dem Gefängnis befreit wurde.
Ja.
Und du denkst,
ja, also das ehrlich gesagt, also 27 Jahre auf Robben Island zu verbringen, ja, in Einzelhaft, ist mindestens genau das gleiche wie ein Multimillionär zu heiraten. Also
absolut richtig. Ja, und dann sagt halt eben der Enkel von Nelson Mandela, Mandla ist sein Spitzname, Mandla Mandela sagt, sein Großvater habe 27 Jahre im Gefängnis gesessen, um die Apartheid zu beenden. Es kann also nicht mit der Hochzeit mit einem weißen Prinzen gleichgesetzt werden. Also ich glaube, dass natürlich wird das so gewesen sein. Der wird ihr das auch gesagt haben, wenngleich man auch, also ich will jetzt niemandem aus dem Musical-Gewerbe Böses tun, aber sind jetzt auch nicht unbedingt, also nicht jeder Satz, der von Musical-Darstellern geäußert wurde, wird jetzt gleich Einzug ins Bundesarchiv halten. Das wird auch so gefallen sein. Die Frage ist halt nur, also wie wichtig musst du dich selbst nehmen, dass du glaubst, dass das ein Dialog ist, den du nochmal im öffentlichen Raum so wiedergibst, um selber dir welchen Status zu verleihen?
Du setzt dich bewusst selbst in den historischen, ja, Kontext und was natürlich interessant ist, ist, ich meine, man geht ja aus den verschiedensten Gründen auf die Straße, nicht wahr? Ja, also als wir gegen Argentinien im Viertelfinale 2006 weitergekommen sind, oh, war ich auf der Straße,
ja,
beim Fall der Berliner Mauer vermutlich auch.
Ja, ja, natürlich. Also,
ja. Es bleibt mir ja wenig übrig so als Ausdrucksmedium.
Ja, und natürlich als Verona Franjo geheiratet hat. So, mit der Mannerkutsche am Stephansdom.
Das war ein herrlicher Tag.
Gewinner des Tages.
ist Werner Herzog. Er ist 80 Jahre alt mit dem heutigen Tag. Werner, der große Werner Herzog, sage ich, der ich mit seinem Oeuvre doch in erster Linie eher theoretisch vertraut bin. So, ich meine, Werner Herzog kennt man natürlich in erster Linie als, sag mal, künstlerischen Steigbügelhalter des YouTube-Stars Klaus Kinski. Du hast natürlich als Filmproduzent und Kenner der Materie einen ganz anderen Bezug zu ihm.
Werner Herzog ist deswegen so interessant, weil er wirklich ein Weltstar ist, gerade in den USA, aufgrund seiner Wernerisms. Mhm. Also da muss man leider wieder YouTube anwerfen. Und zwar, dann empfehle ich Videos, wo er darüber spricht, wie einfach es ist, Hühner zu hypnotisieren. Oder es gibt ein Interview mit dem unglaublich guten Filmkolumnisten Kermode. Er spricht mit ihm und währenddessen wird er angeschossen. Weil jemand mit einem Luftgewehr auf ihn gezielt hat in Los Angeles. Und er sagt einfach nur, it was an insignificant bullet. Also der Mann ist einfach viel mehr als sein Oeuvre, viel mehr als sein Werk, ist seine Arbeitsweise und wie er darüber kommuniziert hat, gut.
Ja.
Wenn man Filme sehen will, ich finde gerade sein dokumentarisches Werk eigentlich noch viel besser als die bekloppten Agiers und Fitzcarraldos, die auch toll waren.
Ja.
Aber ich finde Mein geliebter Feind mit Kinski ist natürlich toll.
Ja,
und Grizzly Man, ganz toll. Aber in Mein geliebter Feind gibt es einfach eine Szene und das ist auch eine, die gar nicht so oft auf YouTube läuft, wie die ganzen Max Giermann, Klaus Kinski Memes und das ist, wie er Kinski kennengelernt hat. Und zwar, er geht in eine Altbauwohnung in München-Schwabing, klopft an und er hört einen herein, macht die Tür auf und es ist ein Meter hohes Laub verteilt in der Wohnung. Und er sagt, Kinski, und in dem Moment schnellt ein Kopf hoch aus dem Laub und da hat dann Klaus Kinski gewohnt.
Ach, wirklich?
Ja, also das war die Welt des Werner Herzogs.
Vor allen Dingen auch, Kinski? Ja! Was für eine Szene.
Ja, aber der Mann ist sein eigenes Meme geworden.
Ja.
Er wird zitiert in Parks and Recreation, in American Dad. Mhm. Der ist in USA.
Spielt auch ein Bösewicht in Jack Reacher.
Ja.
Ja.
The Zit.
Sehr gut sogar, ne?
Sehr gut, sehr gut. Ja. In Mandalorian jetzt.
Ja,
ja. Also der hat fantastische Karriere, eine Traumkarriere.
Das Kleingedruckte.
Ich zitiere eine Seite namens now.ch, also nau.ch. Hacker schicken Dutzende Moskauer Taxis an gleichen Ort. Absolutes Verkehrschaos in Russlands Hauptstadt Moskau. Anonymous hackt einen Taxidienst, dessen Fahrzeuge werden gleichzeitig in dieselbe Straße bestellt. Gotthard, ähnliche Szenen in Moskau. Plötzlich fahren zahlreiche Taxis in die gleiche Richtung und verursachen einen Megastau. Es gibt kaum mehr ein Durchkommen. Grund dafür ist ein Hackerangriff des Kollektivs Anonymous. Ereignet hat sich Medienberichten zufolge am Donnerstag. Betroffen war der Taxidienst Yandex Taxi. Der Anbieter spricht gegenüber Forbes.Russland von einem Versuch von Aggressoren, den Service zu unterbrechen. Demnach stauten sich die Autos auf der Kutusowski-Allee im Stadtteil Philly. Mehrere Dutzend Taxis waren nach Angaben von Yandex beteiligt. Erst nach 40 Minuten löste sich der Stau allmählich auf. Und das ist jetzt natürlich, klar, da lacht man, ist witzig, die Russen haben es eh verdient, völlig klar, ne? Logisch. Aber es ist natürlich eine Ausprägung, eine Art der modernen Kriegsführung, deren Wucht wir uns, glaube ich, als Normalbürgerinnen und Normalbürger noch gar nicht bewusst sind. Was das eigentlich bedeutet auch so. Also ich habe es ja schon so im Zwiegespräch gesagt, wir kennen natürlich die klassische Kriegsführung. Ja. Also Bomben, Attentate, also quasi der Messerstich, der Hieb mit der Baseballkeule, Cyberkrieg ist Krebs, das von innen heraus den Korpus, sei es der Korpus als Staat oder so, einfach angreifen, auflösen. Und das ist jetzt lustig, wenn man das liest, aber es ist natürlich ein super Beispiel dafür, wie fragil diese Systeme sind, weil sie halt eben so vernetzt sind und in dem Falle natürlich auch dann doch so permeabel und porös.
Absolut. Ich habe das jetzt eher als launige Meldung gelesen, aber du hast natürlich recht. Als launige Meldung habe ich mir erstmal Hoffnung gemacht um meine Punkte in Flensburg, weil man es jetzt auf andere schieben kann.
Sehr gut, stimmt. Ja.
Also, dass die Anzeige wechselte auf einmal. Ich schwöre, die Anzeige war auf 80, als ich 120 fuhr, etc. Ich weiß nicht, warum die nicht die Taxis auf Putin an Kreml geschickt haben,
ehrlich gesagt,
mit nach oder? Und dann zum Flughafen.
Ja, ja.
Aber nein, du hast natürlich recht, in die Cyber Warfare, also The Revenge of the Nerds irgendwann, wird immer wichtiger.
Ja, Genau, total. Also das ist wirklich interessant und mal gucken, wohin es führt. Wir es auch im Zusammenhang mit China und so erleben, auch Thema Chipkrise oder wo sind eigentlich die Server für die selbstfahrenden Autos irgendwann oder so. Also da gibt es so viel. Deswegen ist es vermutlich dann doch für mich ganz sinnvoll, diese alten Autos doch nochmal zu behalten. Ja. Sie werden irgendwann, dann wird so ein alter Dreier-BMW von 1988, ist plötzlich so ein bisschen wie das Nokia 5110, dass du nicht tracken und nicht hacken kannst, weil es eigentlich so ein analoges Ding ist. Warte mal ab, ey, das wird
irgendwann
so
kommen. Jetzt hast du einen Grund.
Wirklich, du wirst es erleben, ey. Du hast irgendwann plötzlich, stell dir vor, es ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern du hast halt irgendjemand, der Zugriff auf den Server hat für die ganzen Teslas, die alle dann irgendwann selbstfahren sind oder die natürlich von außen wird ja alles gesteuert. Du kannst ja heutzutage die ganze Software freischalten, wenn du das Abo-Modell beim neuen Dreier BMW oder was weiß ich bezahlst und irgendwann hast du so eine alte Möhre, dann ist plötzlich der Opel Astra ist die neue Freiheit, weil du fährst mit dem Ding durch die Gegend und du hast halt keinen, der sich ins System einhacken kann, weil da ist halt einfach nichts.
Das hat terminareske Wolken, zieht das nach sich. Das erinnert das mich.
Da fällt mir übrigens bei der Gelegenheit wieder ein vom Anfang, der Satz, komm mit mir, wenn du leben willst, also come with me if you want to survive.
I will staple it to your forehead. Ja, genau, daher kommt das. Und mich erinnert das an War of the Worlds, den Krieg der Welten von H.G. Wells, ein tolles Hörspiel dann auch von Orson Welles gemacht, wo es darum ging, dass die Maschinen aus einer fremden Galaxie die Erde unterjochen und am Ende gestoppt werden von Kleinstbakterien und von Insekten.
Ja.
Ja, spielt so ein bisschen in die Richtung. Gut, dass wir die Runde geschlagen haben zur Cyberwarfare.
Das hat mich traurig gemacht.
Ja, aber auf eine wahrscheinlich irgendwie dann doch bestmögliche Art. Foo Fighters gedenken Drummer, 16-jähriger Sohn von Hawkins, macht Fans sprachlos. NTV schreibt darüber, im März wird Taylor Hawkins, Drummer der Kultband Foo Fighters, tot in einem Hotelzimmer gefunden. Schock und Trauer sitzen tief. Nach monatelangem Schweigen kehrt die Band nun mit einem riesigen Gedenkkonzert zurück auf die Bühne. Der Star des Abends ist allerdings nicht Dave Grohl. Ja, 75.000 Menschen im Publikum. Das Ganze wurde auch gestreamt. Es hat stattgefunden im Wembley-Stadion. Es waren wahnsinnig viele Gastmusiker da. Stuart Copeland, Roger Taylor, Travis Barker, Liam Gallagher.
Paul McCartney.
Ein Wahnsinnskonzert im Wembley-Stadion, wie gesagt. Und an den Drums sitzt der 16-jährige Sohn von Taylor Hawkins. Und es gibt ganz viele Ausschnitte auch zu sehen, kann man sich bei Twitter angucken, unter anderem Dave Grohl, der mit den Tränen kämpft, während er Times Like These singt und dann hast du wirklich diesen Übersong, möglicherweise in dem Everlong, den besten Song, den die Foo Fighters je geschrieben haben, My Hero, und ich meine, das ist ja eigentlich eine Szene, die hast du normalerweise in einem vergleichsweise cheesy Film, ist das die Schlussszene, du hast den Sohn des verstorbenen Drummers, der sitzt bei My Hero an den Drums und du siehst diesen jungen Mann, wie er sich die Trauer, den Frust, sämtliche, die komplette Klaviatur aller Emotionen am Schlagzeug einfach rauslässt. Und also wer da nicht ergriffen ist, der hat wirklich kein Herz.
Dieses Konzert ist auf so vielen Ebenen, war das sensationell, weil natürlich Queen auch zugegen war und die gesagt haben, wir haben genau das Gleiche damals für Freddie gemacht und dann haben sie in die Tasten gehauen.
Ja. Der ja übrigens Taylor Hawkins selber wiederum wahnsinnig viel bedeutet. Der Taylor Hawkins war ja so eine Art Freddie Mercury von den Queens of the Stone Age. Er hat ja eigentlich immer bei den Konzerten den Freddie gegeben.
Ja, und was ich auch beeindruckend fand, war, ich habe mal zumindest quer gelesen die Biografie von Dave Grohl. Und bei Dave Grohl war ja das Interessante, dass er am Anfang bei Nirvana war und dann den Zerfall nach Kurt Cobains Tod der Band miterlebt hat. Und er hatte sozusagen einen zweiten Versuch mit den Foo Fighters.
Ja,
und hat das Bandgeschehen so gestrickt, dass das ein sehr basisdemokratischer Laden ist, zumindest dem Vernehmen nach.
Ja, ja,
genau. Und schreibt er so schön in seinem Buch, dass egal wo sie landen, wenn sie ein Konzert in Moskau spielen oder Leipzig oder was auch immer, da standen immer 5 SUVs. Mhm. Eins für jedes Bandmitglied.
Ja.
Und sie sind immer alle in einem gefahren.
Ja.
Also das ist, das tut mir schon leid.
Ja, total. Also bei der Gelegenheit gerne mal A, sich die Ausschnitte von dem Konzert ansehen. Lohnt sich sehr. Und B, The Storyteller, Buch von Dave Grohl. Ganz, ganz toll. Lohnt sich sehr.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
NDR-Funkhauschefin in Bedrängnis, interne Ermittlung nach Gaga-Bericht über Hundeflüsterin.
Tut mir leid, Fidi, also wenn du da Lust drauf hast, können wir es gerne machen. Ich selber habe nicht mehr die Kraft dazu.
Komm, wir gehen dann trinken.
Okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!